Ja, ganz herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Ich freue mich, hier zu sein. Koblenz, der Stadt passiert wahrscheinlich was Ähnliches wie Magdeburg. Man fährt daran vorbei und sagt, irgendwann musst du mal aussteigen und dir das mal anschauen. Also das probiere ich dann jetzt auch. Ich war noch nicht in Koblenz, aber ich freue mich, dass ich hier bin. Ich freue mich auch, dass, wie Herr Junge sagte, so viele Juristen unter Ihnen sind. Vor den Juristen habe ich, das ergibt sich aus dem Thema Menschenrechte, eine große Hochachtung, weil ohne sozusagen die begriffliche, aber natürlich auch politische Arbeit und institutionelle Arbeit von Juristen hätte das Thema Menschenrechte gar nicht die Aktualität und Brisanz, die es im Augenblick hat. Das führt mich auch gleich zum Thema meines Vortrags. Ich werde das ziemlich frei halten. Also ich habe auch eine ausführliche Fassung, aber das will ich ihm vielleicht nicht zumuten, wenn ich das einfach ablese. Das Thema Menschenrechte ist, wenn man das historisch betrachtet, von Seiten der Philosophie lange Zeit vollkommen vernachlässigt worden. Also es hat ein oder zwei Leute gegeben, Schwartländer in Tübingen, Spähmann hat mal was dazu geschrieben, aber sonst haben über das Thema Menschenrecht in der Nachkriegszeit in der Bundesrepublik Juristen gearbeitet. Manchmal auch Politologen, Philosophen nicht. Das hat sich erst geändert und ich kann vielleicht auch sagen, als ich damals, und zwar eigentlich aus zufälligem Anlass. Also wie gesagt, es gab einige Kollegen, die haben sich damit beschäftigt, aber für mich zum Beispiel war der Anlass damals diese Brandstiftung in Rostock-Lichtenhagen, wo die Bürger sich dagegen gewehrt haben, dass die Bundesregierung vielleicht auch ein bisschen gewusst, um das Asylrecht ändern zu können, Asylbewerber, insbesondere Vietnamesen, dort in so ein Wohngebiet gepackt haben, ohne sanitäre Versorgung. Dann hat es großen Aufstand gegeben, die haben das angezündet. Die Polizei und die Bevölkerung stand dabei und hat nichts gemacht. Und wir haben uns, war damals in Berlin, gedacht, was ist das eigentlich philosophisch gesehen? Es ist ein Konflikt zwischen Bürgerrechten und Menschenrechten. Und dann haben wir daraus eine Tagung gemacht und da ist dann dieser Band entstanden. Und seit der Zeit interessiert mich das philosophisch. Und das Interessante am Thema Menschenrechte von der Sicht der Philosophie aus gesehen ist, dass es eben nicht nur ein philosophisches Thema ist, sondern es ist natürlich auch, wem sage ich das hier, ein juristisches Thema. Es ist aber auch ein politisch und historisches Thema. Und wenn man jetzt sich anschaut, wie auch die Philosophen in der größten Anzahl die Menschenrechte thematisieren, so sehen sie das häufig nur aus der Perspektive der Moral. Sie sind also sehr stark beschäftigt mit Begründungsfragen der Menschenrechte, vielleicht manchmal noch auch mit begrifflichen Fragen, also was sind Rechte, was verstehen wir unter Mensch in diesem Zusammenhang und Ähnliches und wie begründen wir den Kanon, welche Arten von Menschenrechte gibt es. Aber ganz häufig wird es rein als eine moralphilosophische Fragestellung angesehen. Wenn man sich anschaut, wie die Juristen zu einem großen Teil damit umgehen, dann sieht man, dass sie das ebenfalls als eine rein juristische Veranstaltung zunächst sehen. Also viele Juristen sagen einfach, wir schauen uns die juristischen Dokumente an, also die internationalen Pakte, in denen die Menschenrechte stehen oder im Grundgesetz, schauen uns die Auslegung an und das ist sozusagen die Vorgabe. Philosophische Fragen, die vielleicht dahinter stehen, interessieren uns nicht, das machen wir. Und auf der anderen Seite gibt es neuerer Zeit sogar zunehmend politische Thematisierung der Menschenrechte. Menschenrechte, was sie immer waren, ein Instrument der Politik, entweder der Außenpolitik, aber natürlich auch der Innenpolitik. Wir sehen das in vielen Fällen, das hängt auch mit den selektiven Wahrnehmungen und Interpretationen von Menschenrechten zusammen. Die Amerikaner, US-Amerikaner haben eine besondere, sehr selektive, traditionelle Interpretation der Menschenrechte, Meinungsfreiheit, Gewerbefreiheit, Eigentum, vielleicht noch gegen Folter, das ist jetzt etwas nicht schwammiger geworden und viele andere Sachen gelten nicht als Menschenrechte. Und das ist ein Mittel der sozusagen der Politik. Meines Erachtens sind die Menschenrechte Rechte, die komplexe Rechte sind, die sowohl eine moralische wie eine juristische wie eine politisch-historische Dimension haben. Und ich mache das jetzt so, dass ich das relativ kurz mache, das sind nur, also ich bin nicht so ein großer Anhänger von PowerPoint, das sind nur kurze, wie sollen wir sagen, Notizen, um Ihnen das ein bisschen zu erleichtern, damit Sie sehen, wo ich bin. Unter Menschenrechten verstehe ich die Menschenrechte seit 1948, seit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Also man kann darüber streiten, aber ich glaube zum Beispiel, dass auch der Begriff der Menschenrechte in der Französischen Revolution oder der ersten Declaration of Human Rights in Virginia, dass das ein bisschen ein anderes Konzept ist. Also das steht in der Tradition, aber ich glaube, wenn wir heute von Menschenrechten sprechen, dann sprechen wir sozusagen von diesem ganz erstaunlichen Entwicklungsprozess, den die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte seit 1948 gemacht hat. Wenn Sie sich die frühen Kommentare anschauen, 50er Jahre noch, dann hat man gesagt, naja, die Menschenrechte, das ist gut und schön, das ist aber was für Sonntagsregeln. Das wird nie gültiges, sozusagen kräftiges, normales Recht. Nicht? Das hat bis in die 60er Jahre, also 1966 gedauert, bis es dann zwei internationale Pakte über die Bürger- und Menschenrechte und dann über die kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen Rechte gegeben hat. Die sind in vielen Hinsichten, und dann hat es viele andere Pakte gegeben, einige früher, andere später. Es gibt jetzt auch noch neue Entwicklungen. Und der Katalog der Menschenrechte ist insofern gesehen ein offener Katalog. Also man kann darüber streiten, ob es nicht ein Menschenrecht auf informationelle Selbstbestimmung geben sollte. Die Bundesrepublik hat so etwas als Grundrecht, aber also auch konstruiert vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Aber immerhin, es gibt diesen Prozess und das ist interessant und wichtig. Dieser offene Prozess zeigt nämlich, dass die Menschenrechte nicht etwas Ewiges sind. Das wird oft ja gesagt, dass die Menschenrechte Rechte sind, die Menschen immer und ewig schon gehabt haben, in der Antike und überall auf der Welt. Die Menschenrechte haben, das würde ich sagen, ist richtig, einen universellen Anspruch, weil sie sich begrifflich gesehen nur auf den Menschen beziehen, und zwar auf den einzelnen Menschen. Ich habe dazu gesagt, sie sind individuelle Rechte. Träger von Rechten, von Menschenrechten, ist der einzelne Mensch. Es gibt jetzt auch sogenannte Menschenrechte der dritten Generation, wo es das Recht auf Entwicklung gibt, auch das Recht auf Umwelt, wo der Träger ein Kollektiv ist, ein Volk oder so etwas. Ich glaube, das sind genuin keine Menschenrechte, sondern das sind Rechte anderer Art. Die haben einen begrifflichen anderen Status. Auch wenn sie in der Rechtsdiskussion und auch politisch gesehen gerne sozusagen mit den individuellen Menschenrechten auf eine Stufe gestellt werden. Menschenrechte sind universell, das heißt, sie gelten überall. Was das genau im Einzelnen heißt, das kann ich gleich noch sagen. Sie sind egalitär, das heißt, alle Menschen haben die gleichen Rechte. Und sie sind kategorisch, damit meine ich, dass sie nicht von besonderen Leistungen und Vorleistungen abhängig sind, sondern wenn wir ein Wesen als Mensch ansprechen, dann sprechen wir ihm Menschenrechte zu. Warum wir das machen und ob wir dafür gute Gründe haben, ist eine schwierig zu beantwortende Frage. Aber ich glaube, dass man sagen kann, formal gesehen gibt es sozusagen vier Kennzeichen, die für alles, was ein Menschenrecht zu sein beansprucht, zutreffen müssen. Sie müssen universell, egalitär, individuell und kategorisch sein. Man kann auch sagen, dass sie auch grundlegende Interessen oder Belange des Menschen schützen. Aber das ist so eine schwierige Sache. Ich habe das an erster Stelle geschrieben. Was sind Rechte? Sie schützen die Freiheit und das Leben aller Menschen. Zusammengefasst könnte man sagen, die Würde und ein menschenwürdiges Leben. Es ist nicht so ganz einfach herauszukriegen, was eigentlich der Inhalt der Menschenrechte ist. Wenn das ein offener Katalog ist, dann ist das sozusagen in Bewegung. Nicht? Aber ich würde sagen, so als Vorbegriff reicht das, die Menschenrechte sind Rechte, die die Freiheit des einzelnen Menschen, auch sein Leben, Freiheit und Leben sind vielleicht auch zu unterscheiden, und ein Leben in Würde schützen. Was die Würde genau bedeutet, ist auch schwierig. Der Würdebegriff hat eine alte Tradition, bei Cicero, in der Stoa gibt es schon solche Konzeptionen von Würde, aber ich glaube, diese ganzen traditionellen Würdebegriffe bis 45 kann man von dem Nach-45er Würdebegriff, der im Kontext der Menschenrechte auftaucht, unterscheiden. Mit dem Vor-45er Würdebegriff ist nicht das Haben von Rechten verbunden, sondern das Haben von Pflichten. Andere haben die Pflicht, meine Würde zu achten, und ich habe die Pflicht, mich meiner Würde gemäß zu verhalten. Und das gilt sowohl für soziale Würdebegriffe, die besondere sind, durch Verdienst, durch Amt und so weiter, wie für allgemeine Würdebegriffe, zum Beispiel Gottes Ebenbildlichkeit aufgrund der Stellung des Menschen als vernünftiges Wesen und so weiter. Also das Neue nach 45 ist, dass mit dem Würdebegriff das unmittelbare Haben von Rechten verbunden ist. Und deswegen steht sowohl bei dem Gründungsdokument der Vereinten Nationen, dass man davon ausgeht, dass alle Menschen gleich an Würde und Rechten sind. So steht es dann auch in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Im deutschen Grundgesetz kommt noch hinzu, dass wir da einen sozusagen Begründungszusammenhang machen. Wir sagen Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, und Artikel 2 steht, und also lass da jetzt was weg, und darum bekennt sich das deutsche Volk zu den unveräußerlichen Menschenrechten. In dem darum steht, weil wir sozusagen als oberstes Verfassungsprinzip Wert die Menschenwürde haben. Und die Juristen wissen, dass das sozusagen ein dauernder Diskurs ist. Wie hat man das zu verstehen? Ist Menschenwürde selbst ein Recht oder nicht? Dann kann es nicht ein Begründungsprinzip sein und so weiter und so fort. Und im Augenblick arbeite ich gerade zu diesen Fragen. Das ist im Augenblick mein Thema, woran ich sitze. Nichtsdestotrotz kann man sagen, die Menschenrechte, ich fasse das jetzt zusammen, sind komplexe Rechte. Das heißt, sie sind moralisch begründete Rechte. Sie erheben den Anspruch, moralisch begründet zu sein. Und ich würde sagen, philosophisch gesehen, wir begründen nicht direkt einen Begriff. Also es macht irgendwie, glaube ich, das finde ich immer schwer verständlich zu sagen, ich begründe den Begriff Menschenrechte. Begründen können wir nur Aussagen und Urteile. Zum Beispiel, dass alle Menschen gleiche Rechte haben. Diese Aussage, diese Behauptung muss man begründen. Aber den Begriff Stuhl begründe ich ja auch nicht, sondern den erkläre ich, nicht? Wir explizieren, was mit Menschenrechten gemeint ist, und sagen wir, mit der Idee von Menschenrechten ist das Urteil gemeint, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben sollen, und das muss man begründen. Oder dass sie Rechte haben sollen, ohne dass sie Vorleistungen geben. Sonst haben wir Rechte, weil wir Leistungen erbracht haben. Wenn ich ein Recht habe, ein Auto zu benutzen, muss ich vorher es gekauft haben und so weiter. Bei den Menschenrechten glauben wir, bloß weil man Mensch ist, hat man sozusagen dieses Recht. Also da ist da, oder wenn es dann um einzelne Inhalte geht, warum soll das Menschenrecht auf Meinungsfreiheit ein so wichtiges Recht sein, dass es als Menschenrecht, das muss man begründen. Also solche Sachen muss man begründen. Und man muss natürlich den universellen Anspruch der Menschenrechte begründen und Ähnliches. Und ich glaube, dass bei diesen Begründungen moralische Überlegungen ganz wichtig sind. Ich glaube nicht, dass sie das letzte Wort haben. Aber sie sind sozusagen notwendige Bedingungen. Also wenn man ein Recht in seinen Behauptungen nicht moralisch begründen kann, dann ist es kein Kandidat für ein Menschenrecht. Das würde ich sagen. Rechte im vollen Sinne, das wissen die Juristen natürlich auch, sind einklagbare Rechte, wo es eine Rechtsinstitution gibt, ein Gericht gibt, eine Instanz gibt, mit der man das Recht durchsetzen kann. Und Rechte, die man nicht einklagen kann, sind in einem vollen Sinne keine wirklichen Rechte. Deswegen glaube ich, dass der Sinn der Menschenrechte, und die Menschenrechte tauchen, also der Begriff Menschenrechte, taucht zunächst in Rechtsdokumenten auf. Es waren nicht Moralphilosophen, die eine Abhandlung über Moral geschrieben und haben dann gesagt, deswegen sollen alle Menschen gleiche Rechte haben oder so, sondern das ist in Rechtsdokumenten, und zwar in politisch erklärten Rechtsdokumenten. Menschenrechte kommen auf die Welt in Form von Declarations, also von Erklärungen. Das sind, und zwar ganze Rechtssysteme erklären, dass sie im Akt sozusagen der Erklärung selbst sozusagen ein neues Grundlagenprinzip oder ein neues Prinzip, eine neue Grundlage für ein Rechtssystem entwickeln. Nicht? Bei der französischen Erklärung der Menschenrechte und auch bei der amerikanischen Erklärung, da gibt es mehrere, also etwa in Virginia, ist der Akt der Erklärung zugleich ein politischer Gründungsakt einer neuen Demokratie, eines neuen politischen Gemeinwesens. Das ist bei der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 1948 nicht der Fall. Das war keine Erklärung, in der neue politische Gemeinwesen gegründet worden sind, sondern da gab es schon Staaten, die haben über ihre Vertreter nicht erklärt, dass sie, Gründungsakten der UNO, sich an diese Normen halten. Deswegen ist das so eine Sache, in welcher Weise Menschenrechte politisch sind. Aber ich glaube, die Menschenrechte sind politisch in dem Sinne, weil sie immer sozusagen von einem Gesetzgeber erklärt werden müssen. Das Recht, das moderne Recht, muss gesetztes, positiviertes Gesetz sein. In dem Sinne sind die Menschenrechte nicht mehr Naturrechte. Wir haben Menschenrechte weder von Natur noch weil wir sozusagen vernünftig sind. Ohne weiteres. Also Sie können da kleine Babys drehen und wenden, wie Sie wollen. Rechte sind da nicht dran. Nicht? Die haben Nasen oder irgendwas anderes, aber Rechte haben wir biologisch gesehen von Natur aus nicht. Rechte sind ein Kunstprodukt. Etwas, was die Menschen künstlich geschaffen haben. Dafür muss es eine Institution, eine Entscheidung geben, einen Gesetzgeber geben. Und wir glauben, dass nur die, und solche Rechte sind deswegen, weil sie geschaffen worden sind, auch immer änderbar. Nicht? Solche Rechte sind positiviert, sind gesetzt worden und es muss dafür einen legitimen Gesetzgeber geben, der sich im Akt der Deklaration, der Erklärung an die Rechte selber bindet, die er setzt. Das ist, wie Sie wissen, ein sehr komplizierter Akt, aber so stellen wir uns das begrifflich zunächst vor. Diese Rechte antworten auf historische Erfahrungen, wie Rechte ja überhaupt immer nur Rechte sind, als Antworten auf historische Unrechtserfahrung oder Leiterfahrung. Und wenn etwas besonders wichtig ist, dann sozusagen geben wir es dem Rang sozusagen eines besonders wichtigen Rechtes. Dann wird das sozusagen hochgehängt. Und so ist das, glaube ich, mit den Menschenrechten auch. Und Sie sehen das auch in der Erklärung, der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Da steht, angesichts der Barbarei des Nationalsozialismus, also das ergänze ich jetzt. Nicht? Und man könnte noch ergänzen, der Barbareien und Grausamkeiten des Stalinismus, des Flüchtlingselends und auch sozusagen angesichts der Barbareien in den Kolonialismus. Deswegen erklären sich die Bürger, die Vertreter der Staaten, nicht? Dazu, diese Rechte als unverbrüchliche, da steht dem Menschen von Natur, also von Geburt an innewohnende Rechte. Dieses von Geburt an ist gewissermaßen noch ein Nachklang aus der Tradition. So hat man sich Naturrechte vorgestellt. Aber wie gesagt, von Geburt an hat niemand Rechte, sondern nur, weil sie erklärt worden sind. Also ich würde sagen, Menschenrechte sind, und damit bin ich jetzt bei meinem Thema, Rechte, die zumindest in drei Dimensionen, ich fasse das etwas zusammen, zu diskutieren sind. Sie müssen moralisch begründet sein können, das heißt die Behauptungen, die mit ihnen verbunden sind. Sie müssen, um vollwertig zu sein, ihrem vollen Begriff nach, rechtlich institutionalisiert sein. Und sie müssen dafür von politisch legitimierten Gesetzgebern in Kraft gesetzt werden. Und sie antworten auf historische sozusagen Unrechtserfahrungen. Gehen wir diese einzelnen Dimensionen einmal kurz durch. Was leistet die Moral? Sie muss einmal die Begründung leisten, das habe ich vorhin schon angesprochen, nämlich, dass die Menschenrechte universelle, egalitäre und kategorische Rechte sind und auch, dass sie sozusagen auf den einzelnen Menschen als ein Individuum bezogen sind. Die Moral muss man sich, und Moralphilosophien muss man sich, glaube ich, auch nicht so vorstellen, dass sie von einem Punkt außerhalb der Welt und der Geschichte anfangen können. Also ich glaube, wir finden eine moralische Praxis vor und die Moralphilosophen gehen hin und rekonstruieren sie aus der sozusagen Vollzug der Praxis heraus. Auch Kant war der Meinung, dass der Moralphilosoph nicht konstruiert, sondern rekonstruiert. Er findet eine moralische Praxis vor und rekonstruiert die Grundbegriffe und so weiter. Dann kommt er dazu, dass es zum Beispiel einen unbedingten Sinn beim moralischen Urteilen gibt. Nicht? Oder einen nur relativen Sinn, wenn Sie eine andere Position haben. Das je nach sozusagen Moralphilosophie, mit der Sie das machen. Aber ich glaube, dass die Moral nicht, wie gesagt, die Menschenrechte erfindet, sondern sie findet eine moralische Praxis vor, in der die Redeweise von Rechten auftaucht und sie fragt sich dann, was bedeutet das? Da habe ich ein Spezialgebiet, dazu habe ich auch meinen ersten Aufsatz geschrieben zu diesem Punkt, aber da weise ich nur darauf hin. normalerweise oder viele Moralphilosophen glauben, dass der Rechtsbegriff einfach der korrelative Begriff zur Pflicht ist. Nicht? Sie sagen, aha, wenn man von Rechten spricht, das ist vollkommen richtig, dann gibt es korrelative Pflichten. Also wenn man von Rechten spricht, muss man immer sagen, damit der Begriff überhaupt verständlich ist, welche Pflichten damit verbunden sind, und zumeist sind diese Pflichten Pflichten, die andere haben, wenn ich ein Recht habe. Nicht? Also klar. Aber umgekehrt ist das nicht der Fall. Wenn ich Pflichten habe, dann kann ich nicht sagen, dass ich nur deshalb die Pflicht habe, weil ein anderer das Recht hat. Das geht. Also ich glaube, das funktioniert nicht. Einige Moralphilosophen glauben, dass das aber der Fall ist. Also die setzen Rechte haben und Pflichten haben auf eine Ebene und sagen einfach, das ist das Gleiche. Nicht? Und dann sagen sie, gut, dann vergiss doch die Redeweise von Rechten. Wir reden jetzt nur über Pflichten. Und viele von meinen Kollegen, wie gesagt, die über Menschenrechte arbeiten eigentlich über Pflichten, die ihrer Meinung nach mit Menschenrechten verbunden sind, und nur über moralische Pflichten. Und dann sagen sie einfach, gut, und das heißt einfach, dass du auch das Recht hast, weil ich die Pflicht habe. Das, glaube ich, ist aber nicht der Fall. Also ich glaube zum Beispiel, wir haben Pflichten Tieren gegenüber, ohne dass es ohne weiteres klar ist, ob Tiere wirklich in der gleichen Weise Rechte haben. Wir können unsere Pflichten Tieren gegenüber verrechtlichen, aber das ist was anderes. Wenn ich sage, du hast eine Pflicht, weil ich ein Recht habe, und du musst deswegen, weil ich ein Recht habe, meine Pflicht mein Recht beachten, und du hast eine Pflicht, dann hängen eine ganze Reihe von Punkten damit zusammen, die man oft vergisst. Zum Beispiel kann ich jemand, wenn ich das Recht habe, auch von der korrespondierenden Pflicht entbinden. Ich bin Besitzer eines Gartens, das habe das Recht zu sagen, du darfst da nicht drüber laufen, aber wenn ich das Recht habe, muss ich das Recht auch sagen, gut, ich erlaube dir, darüber zu laufen. Ne? Mit dem Haben von Rechten ist meines Erachtens, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, eine neue Weise von Selbstachtung. Wichtig. Also es gibt von mehreren Autoren, Feinberg zum Beispiel, solche Modelle, sie sagen, stellen sich eine Gesellschaft vor, in der die 10 Gebote herrschen. Das ist eine reine Pflichtenethik. Nicht? Man hat diese Pflicht, weil Gott sozusagen uns das geboten hat, und deswegen müssen wir das machen. In dieser Welt kommt der Ausdruck Rechte gar nicht vor. Das sind anständige Menschen, die verhalten sich moralisch gesehen vollkommen okay, sie folgen ihren Pflichten. Aber der Ausdruck Recht kommt gar nicht vor. Was ändert sich, wenn wir jetzt sagen, innerlich lassen wir alles beim Alten, und wir führen den Ausdruck Recht ein? Nicht? Dann ändert sich einmal die Interpretation. Dann habe ich die Pflicht, weil eine andere Person ein Recht hat und nicht, weil Gott es gesagt hat. Nicht? Und deswegen liegt in der anderen Person der Grund, warum ich die Pflicht habe, weil der Träger von Rechten. Ich muss ihn, das ist meine Interpretation, als einen Träger von Rechten willentlich anerkennen. Und wenn ich ein Recht habe und der andere muss deshalb die korrespondierende Pflicht erfüllen, dann kann ich ihn in einem gewissen Sinne auch zwingen. Kants Idee, dass ein Recht haben und die Befugnis zu zwingen, begrifflich zusammengehören, glaube ich, ist ganz richtig. Darüber kann man zwar streiten, aber ich glaube, das ist ganz richtig. Und es ist eine viel schwächere Position, wenn ich sage, du erfüllst deine Pflicht nicht, obwohl du sie erfüllen solltest. Dann kann ich appellieren an den anderen, seine Pflicht zu erfüllen. Aber ich kann mein Recht, was vielleicht deckungsgleich ist, mit der nicht durchsetzen. Nicht? Also zum Beispiel, ich würde sagen, wir haben die Pflicht, uns wechselseitig, moralische Pflicht, uns wechselseitig nicht zu belügen. Aber es macht in vielen Situationen keinen Sinn zu sagen, du hast diese Pflicht, weil ich das Recht habe, dass du mich nicht belügst, und wenn du mich belügst, dann kann ich zu Gericht gehen und kann dich verklagen. Das macht nur in besonderen institutionellen Gründen, wenn ich geschworen habe, die Wahrheit zu sagen vor Gericht und wegen mein und Lüge und so weiter belangt werden kann. Aber sonst nicht. Also es gibt eine ganze Reihe von Sachen, wo wir diese Unterschiede auch sehen können. Und das ist, glaube ich, wichtig. Mit der Einführung des Rechtsbegriffs, glaube ich, führen wir eine zweite Ebene im moralischen Spiel ein. Wir haben wechselseitige Verpflichtungen. Wir anerkennen den anderen als Träger von Rechten. mit einer besonderen Subjektivität weisen ihm eine bestimmte Macht zu, dieses Recht auch sozusagen durchzusetzen und einzuklagen. Und wir überlagern gewissermaßen das moralische Spiel von Verpflichtungen durch das neue Spiel Rechte und Pflichten. Und das machen wir deshalb, weil die Rechte uns gewisse Vorteile verschaffen. Also sie sind viel spezifischer, sie sind auch spezifischer in der Formulierung der Pflichten, oder sie können spezifischer sein, und sie können natürlich die korrespondierenden Pflichten auch viel stärker sozusagen erzwingen und durchsetzen. Das juridische Recht macht das mit Hilfe von staatlicher Gewalt oder sozusagen ähnlichen Institutionen, und es gibt dann eine sozusagen Möglichkeit, sein Recht zu klagen. Die rein Moral, also wenn wir jetzt, also ich, da gibt es einen Streit, ob es rein moralische Rechte gibt oder nicht. Ich glaube, es macht Sinn zu sagen. Dann sind moralische Rechte so etwas wie moralisch begründete Ansprüche auf korrespondierende Verpflichtungen. Und die betreffende Person kann sich in einem moralischen Sinn schon als Träger von Rechten verstehen, aber ich nenne das schwache Rechte. Man kann, wenn jemand dieses schwache moralische Recht nicht erfüllt oder das verletzt, nur appellieren. Das ist nicht ganz so harmlos, wie das jetzt klingt, weil wir machen Schuldvorwürfe, wir zeigen uns empört, wir sagen, schäm dich, verdammt nochmal, das darfst du nicht machen, das geht nicht, wir gehen in die Öffentlichkeit und skandalieren. Und ich glaube, dieses Moment von Menschenrechten, dass sie, wenn man sie als moralische Rechte betrachtet, obwohl sie verglichen mit juridischen Rechten schwache Rechte sind, weil sie sozusagen keine dritte Macht haben, mit der sie durchgesetzt werden, das ist oft ganz wichtig. Also wenn Sie sich die Vorgänge jetzt in Tunesien angucken und in Ägypten, die Leute treten auf, ich würde sagen, sie nehmen ihr Recht, Träger von Menschenrechten zu sein, wahr. Ob das ein Recht ist und welche Bedeutung, kann ich gleich noch was zu sagen. Und sie skandalieren sozusagen die Verletzung dieser jetzt sozusagen in Anspruch genommenen, geforderten Rechte. Und sie machen erstmal Schuldvorwürfe und zeigen Empörung und so weiter. Und das hat eine große Macht. Das hat deshalb eine große Macht, weil letztlich, glaube ich, alle politische Macht auf der freiwilligen, begründeten Zustimmung sozusagen der Betroffenen basiert. Und Hannah Arendt hat, glaube ich, in diesem Punkt recht. Nicht? Und jetzt zeigt sich, dass sie sozusagen politische Herrschaft eine Zeit lang auch mit Waffengewalt oder mit Gewalt aufrechterhalten können, aber dass es eigentlich dahinter vollkommen hohl ist. So wie die DDR sozusagen zusammengeplatzt ist wie eine Luftblase, und es zeigte sich, wenn die Leute nicht freiwillig zustimmen, gibt es nichts, was eigentlich die Macht der Mächtigen sozusagen noch tragen kann. Und ich glaube, das Gleiche ist hier auch. Und was aber jetzt gefordert wird, das sind da die Menschenrechte. Das ist das Interessante. Vielleicht ganz kurz etwas, das wissen Sie jetzt besser als ich, zu dieser rechtlichen Dimension. Man kann sich fragen, warum soll man die Menschenrechte, wenn man sie als schwache moralische Rechte versteht, überhaupt verrechtlichen? Warum machen wir das? Da gibt es eine ganze Reihe von Vorteilen. Robert Alexi hat darüber einen sehr schönen Aufsatz geschrieben. Also die Verrechtlichung von Menschenrechten sichert die Durchsetzung der Menschenrechte. Klagebefugnis und Durchsetzungschancen, habe ich schon gesagt. Sie werden die Menschenrechte in Rechtssystemen meistens als grundlegende Rechte, im Deutschen sagen wir Grundrechte oder Basic Rights, institutionalisiert in Verfassungen. Sie haben sozusagen deshalb einen höheren Rang und Regeln, weil man Recht auf Recht anwenden kann, die Wahrnehmung und die Gestaltung und so weiter von anderem Recht. Also alle diese Sachen, glaube ich, sind relativ klar. Der Vorteil liegt auch darin, dass solche Legalisierung von Menschenrechten anschlussfähig für Organisationen sind. Weil mit Recht können wir auf Organisationen zugreifen, wir können spezifizieren, wer ist verantwortlich, wer muss sozusagen die Kontrolle machen und so weiter. Bei der Moral, das wissen Sie, fühlen sich alle zuständig. Deswegen ist es, glaube ich, falsch zu meinen, dass man die Menschenrechte nur moralisieren darf. Also man kann sie moralisieren, aber die Moralisierung von Menschenrechten ist mit großen Risiken verbunden, weil der moralische weiß, also Urteilende, glaubt oft alles zu wissen. Währenddessen im Recht müssen sie das beweisen, es muss Verfahren nachgewiesen werden, und wenn jemand angeklagt wird, dass er Menschenrechte verletzt hat, vom Europäischen Menschenrechtsgerichtshof oder so weiter, dann muss ihm das nachgewiesen werden, wenn nicht, wird er freigesprochen. Und das ist auch wichtig. Und die Menschenrechte nicht sozusagen ein Verdächtigungsinstrument sind, sondern ein Recht, ein Mechanismus sind, mit dem die Einzelnen geschützt werden. Ein Punkt, der gleich noch eine Schwierigkeit bedeutet, Verrechtlichung bedeutet, dass man die Menschenrechte als Grundrechte in ein Rechtssystem einbaut, durch Verfassung. Dann gelten sie aber genau in dem Bereich dieses Rechtssystems. Wenn wir nationale Verfassungen haben, sind sie auf den partikularen Geltungsbereich dieses Rechts beschränkt. Das deutsche Grundgesetz gilt nicht in Frankreich. Obwohl wir glauben, das sind ja Menschenrechte. Nicht? Und wie kämen wir dazu? Nicht? We the people of Virginia declare, dass alle Menschen, das war eine Anmaßung. Auch in der französischen Revolution. Da haben die gesagt, wir Franzosen erklären, dass alle Menschen diese Rechte haben. Die sind überhaupt nicht gefragt worden, die anderen. Nicht? Die haben dann gesagt, Dankeschön, dass ihr für uns das erklärt habt, weil wir sehen das auch so. Aber das Interessante ist, das kann man eigentlich nicht machen. Wir können nicht in unserer Verfassung etwas schreiben, was woanders gelten soll, außerhalb sozusagen des deutschen Grundgesetzbereiches. Deswegen sind solche Institutionalisierungen von Menschenrechten zunächst immer partikular und widerstreiten dem universellen Anspruch der Menschenrechte. Deswegen überlasten sich auch Rechtssysteme, die sozusagen sich auf den universellen Gehalt der Menschenrechte verpflichten. Sie müssen nämlich plötzlich dafür sorgen, dass alle Menschen auf der Welt in ihren Menschenrechten auch geachtet werden. Und das heißt einmal, dass alle Fremden, zugewandt, auch illegal sich aufhaltenden, in ihren Menschenrechten in dem eigenen Staatsgebiet geachtet werden, aber auch, dass die Bundesrepublik Deutschland zum Beispiel dafür sorgen muss, dass sie die Menschenrechte überall auf der Welt respektiert. Weil da steht, die Würde des Menschen ist unantastbar, nicht die Würde des Deutschen. Nicht? Und wenn das Grundprinzip ist und alle sozusagen Staatsgewalt diesem Prinzip folgen muss, dann muss überall, wo es Menschen gibt, die Bundesrepublik dafür sorgen, dass deren Würde auch geachtet wird. Und das, wie Sie wissen, ist relativ schwierig. Es gibt auf der Ebene des Völkerrechts und so weiter natürlich eine ganze Reihe von Verfahren, mit denen man das machen kann. Ich habe schon vorhin angesprochen, Europäischer Menschengerichtshof. Wir haben jetzt auch einen sozusagen globalen Gerichtshof für die Verletzung von besonders schwerwiegenden Menschenrechten. Wir haben ein internationales System, das sozusagen durch völkerrechtliche Verträge gebundene Staaten daraufhin überprüft, wo die Staaten überprüfen sich selbst oder der Menschenrechtsrat in Genf macht das, wie sie diese eingegangenen Verpflichtungen einhalten und wie sie es mit dem Schutz der Menschenrechte, mit der Achtung der Menschenrechte haben. Ich komme gleich auf diesen Punkt noch zu sprechen, will aber zunächst noch etwas zur Politik sagen. Was macht die Politik? Das ist auch irgendwie schwierig. Also philosophisch gesehen ist das schwierig. Man kann sagen, die Moral beruht letztlich auf Gründen, die nicht entschieden werden. Also ich kann nicht entscheiden, dass etwas ein guter Grund ist. Sondern das zeigt sich in der Welt der Gründe, ob ich eine Begründung habe oder nicht. Recht, wenn es gesetztes Recht ist, muss aufgrund einer Entscheidung eines dafür legitimierten Gesetzgebers in Kraft gesetzt werden. Sonst ist es kein gültiges Recht. Sprich Gesetz und so weiter. Was macht die Politik? Die Politik mobilisiert sozusagen einen Konsens der dem Recht Unterworfenen, dass sie dieses Recht einsetzen wollen. Und es begleitet sozusagen als dauernden Meinungs- und Willensbildungsprozess die Wahrnehmung und die Verwirklichung der entsprechenden Rechte und kontrolliert das. Also die Politik, wenn Sie so wollen, hat zwei Aspekte. Einmal einen informellen, das ist sozusagen die Meinungsbildung und auch Willensbildung, sofern sie sozusagen dann in Prozessen, das ist der zweite Punkt, in institutionalisierte Willensbildung und Entscheidungsprozesse ausartet. Sie beruht aber eigentlich auf sozusagen der begründeten Meinung und Zustimmung aller Beteiligten. Also ich glaube, dass Hannah Arendt da das richtig gesehen hat, dass politische Macht und die Macht, die sie mobilisiert, beruht letztlich sozusagen auf der freiwilligen Zustimmung, öffentlichen Zustimmung der Beteiligten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Man kann also sagen, die Menschenrechte sind eine Teilklasse von moralischen Rechten, von moralisch gut begründeten Ansprüchen, die aufgrund öffentlicher Meinungs- und Willensbildungsprozesse in ein Rechtssystem positiviert worden sind. Nicht? Also alle drei Sachen müssen zusammenspielen. Die politischen Entscheidungen beruhen jetzt nicht bloß auf moralischen Überlegungen. Da könnten wir das Parlament eigentlich abschaffen und setzen da zwei Experten für Moral hin, nicht? Die sagen, was ist moralisch richtig, und dann wird das unmittelbar recht. Diese Kränkung muss man meinen Moralphilosophen ab und zu antun, nicht? Weil die glauben, wenn ich das doch moralisch stringent begründet habe, dann muss das doch sozusagen geltendes Recht werden. Nein, nicht? Die Moral ist ein Gesichtspunkt, ein wichtiger, vielleicht ein nicht zu übergehender Gesichtspunkt, das würde ich sagen. Und Menschenrechte sollten moralisch gut begründet werden können, aber nicht der einzige. Die Politik wägt andere Gründe ab, zum Beispiel was wirtschaftlich notwendig ist, was mit den kulturellen Traditionen, die ja nicht immer bloß moralisch universelle Traditionen sein müssen, vereinbar ist und so weiter. Und sie macht das aufgrund von historischen Erfahrungen. Sie gewichtet auch, was besonders wichtig ist. Und die Politik, glaube ich, schafft es auch, neue Grundsätze in die Welt zu setzen, die es vorher nicht gab. Das macht natürlich irgendwie die Geschichte, das ist das Historische dabei. Und ich glaube, dass dieser Begriff der Menschenwürde und auch diese Konzeption der nach 45er Konzeption von Menschenrechten, dass das ein solcher historischer Neuentwurf ist. Da ist was Neues, eine neue Grundlage. Wir glauben ab da, dass keine staatliche Gewalt, kein staatliches System legitim ist, das nicht diese Grundsätze beachtet. Und das ist irgendwie neu. Wir haben vorher in Deutschland, Nationalsozialismus sowieso, aber auch vorher Menschen auch anders gesehen. Also wenn Sie sich das historisch angucken, ist auch sozusagen die Geschichte der Menschenrechte ein solcher Prozess einer nach und nach sich ausweitenden Universalisierung. Also in Virginia, Sie haben gesagt, also alle Menschen haben das gleiche Recht auf Freiheit, Eigentum und Pursuit of Happiness, also und so weiter. Aber die Frauen wurden da nicht da, die Schwarzen und die Sklaven wurden nicht dran gedacht, nicht? Und ab wann war auch offen. Also eigentlich waren es weiße, besitzende Männer, nicht? Die da unter Menschen. Und dann gab es einen großen, langen Prozess, also Thomas Jefferson, das muss man sich mal vorstellen, der hat noch seinen Sklaven vererbt. Also wenn Sie sagen, gut, er ist sozusagen mit einem Sklaven und so traditionell groß geworden, aber wenn er das geschrieben hat, wenn er sich so für die Menschenrechte eingesetzt hat, wie kann er dann seinen Sklaven noch vererben? Wie ein Möbelstück. Das war da auch ein Mensch, das wusste er. Nicht? Also ich weiß nicht, ob man sagen kann, er hat daran nicht gedacht oder so. Aber da sieht man, dass es erst einen solchen historischen Prozess braucht, in dem solche Sachen erkämpft werden. Und ich glaube, das ist es, was man sehen muss. Solche Erkämpfungen, und ich glaube, das ist, was wir im Augenblick sehen in Tunesien und in Ägypten und so weiter. Was denen jetzt klar wird, und sie haben es etwas besser, weil sie über Internet und Globalisierung und auch durch die letzte Kultur alle diese Begriffe auch schon haben. Und was interessant ist, glaube ich, dass sich jetzt zeigt, dass es nicht so sehr kulturelle Begriffe sind, die ihnen das ermöglicht, sondern dass diese Redeweise von den Menschenrechten sich gewissermaßen natürlich oder beinahe selbstverständlich anbietet. Sie benutzen sie einfach. Also ich weiß zwar nicht jetzt, ob die Übersetzungen so sind, da würde ich auch etwas zweifeln, aber ich habe ein Interview gesehen oder jetzt mehrere, wo sie gesagt haben, wir finden, das geht gegen unsere Würde, dass wir einfach so behandelt werden als Almosenempfänger von diesen wohlmeinenden Diktatoren. Wir wollen selber entscheiden, nach welchen Regeln und Gesetzen wir leben. Und ich würde sagen, das ist das nach 45er Würdeverständnis, dass man Autor, also dass man nicht bloß Adressat der Rechte ist und der Gesetze ist, sondern ebenso auch Autor. Das ist der Punkt. Deswegen sind, glaube ich, auch die politischen Menschenrechte so wichtig. Und um die wird dann gekämpft. Und bei den Rechten wird immer sozusagen das angestrebt, was gerade fehlt, was man gerade braucht. Wir als satte sozusagen Demokraten glauben, dass das jetzt nicht mehr so wichtig ist, aber denken Sie mal 20 Jahre zurück in der DDR, da waren genau die politischen Rechte, das Recht auf Meinungsfreiheit, auf Versammlungsfreiheit, auf sozusagen Wahlfreiheit, das war wichtig. Also das ändert sich historisch, je nachdem, was sozusagen anliegt, aber das machen wir. Und ich glaube auch, dass diese sozusagen mehr informellen Hintergründe, politischen Hintergründe für das Verständnis der Menschenrechte besonders wichtig sind. Warum reicht das Völkerrecht nicht aus? Nicht? Die Menschenrechte, die wir kennen, sind in internationalen Pakten kodifiziert und so weiter. Und es gibt, wie gesagt, die Juristen große Ehrfurcht davor, wunderbare Auslegungen, Kommentare, so genau sind die Philosophen selten, in Dimension nicht ersetzt werden, aber sie sind aufeinander angewiesen. Und das macht, glaube ich, den modernen Begriff von Recht so interessant, philosophisch auch so interessant und politisch so wichtig. Könnte jetzt Schluss machen, ich könnte auch noch etwas, also ich habe jetzt noch ein paar Beispiele, an denen ich das ausführen könnte, aber vielleicht sollte ich das für die Diskussion lassen. Dann mache ich jetzt Schluss. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld und Open Floor, jetzt können Sie diskutieren.
Ja, Herr Lohmann, vielen herzlichen Dank für den hochinteressanten Vortrag. Ich bin sicher, dass Sie viele Fragen haben und die Diskussion kann beginnen.
Ja, wir können das schon. Soll ich das auch machen?
Oder Flüte?
Herr Lohmann, vieles war interessant, wäre zu diskutieren. Ich will an einer Stelle nur eine Nachfrage stellen. Mir ist da dieses Denkmuster auch vertraut, dass man nur Pflichten hat, wo es auch Rechte gibt und umgekehrt. Und Sie haben das an einem Beispiel zwar doch allein in einer Beispieldimension kritisiert, die ich nicht nochmal nachfragen will. Weil ich nicht ganz verstanden habe, wie das Argument wäre.
Ja.
Es ging um das Verhältnis von Menschen und Tieren. Und da haben Sie gesagt, man kann sehr wohl als Mensch gegenüber Tieren Pflichten haben, ohne dass das impliziere, dass die Tiere Rechte haben. Mhm. Dann hätten wir hier also Pflichten, denen keine Rechte korrespondieren.
Ja.
Jetzt wäre die Frage, warum glauben Sie oder wie würden Sie begründen, dass Tiere keine Rechte haben? Geht das so wie bei Kant? Also dass die Tiere Lebewesen sind, deshalb auch sozusagen nicht den gleichen Würdebericht
Ja, das würde ich sagen. Also das ist ja ein begriffliches Problem. Und natürlich, verstehen Sie, Begriffe sind nicht wahr oder falsch, sondern geeignet oder ungeeignet. Also auf der anderen Seite schleppt jeder Begriff seine, ja meistens auch vernünftige Geschichte mit. Nicht? Also ich glaube, anders als Kant sind Tiere genuine Objekte moralischer Rücksichtnahme, weil sie leiden können. Nicht? Kant sagt, nein, nur das, was zur Vernunft fähig ist, das ist ein genuines Objekt, worauf sich Pflichten richten. Also ich nenne das moralische Objekte. Moralische Subjekte sind Wesen, die selber in meiner Definition Verpflichtungen wahrnehmen können. Und das können Tiere nicht. Ich darf zwar die Mücke nicht sozusagen willkürlich töten, aber auf jeden Fall hat die Mücke keine moralische Pflicht, mich nicht zu stechen. Nicht? Oder mir sozusagen irgendwie was Schlimmes anzutun. Nicht? Das macht keinen Sinn. Und Tiere untereinander haben auch keine moralischen Verpflichtungen. Nicht? Also meine These ist, damit etwas ein moralisches Subjekt ist, muss es zur Wahrnehmung moralischer Pflichten fähig sein. Nun kann man gleich sagen, wie ist das mit komatösen Patienten, mit gerade Neugeborenen und so weiter nicht. Aber da würde ich sagen, das ist kein Problem, weil wir führen die Begriffe nach meinem Lehrer Tugendhat erst immer an den klaren Fällen ein. Und da das menschliche Leben ja nicht so abläuft wie in der Champignonzucht, plopp, sind wir da und dann sind wir wieder weg. Nicht? Sondern wir werden und wir vergehen. Gibt es sozusagen immer einen Ermessensspielraum, wo wir entscheiden, ob der Begriff jetzt passt oder nicht. Und wir haben an der Stelle kein moralisches Argument, sondern wir sagen dann, okay, tutorisch nehmen wir sozusagen für die Kinder ihre Interessen wahr und sobald sie selber können, versuchen wir sie als moralische Subjekte zu erziehen und bringen ihnen bei, dass sie das und das nicht machen dürfen und so weiter. Nicht? Also wir bringen sie rein und am Ende des Lebens begleiten wir uns selbst und unsere sozusagen Mitmenschen ebenso. Also ich glaube deswegen, das ist sonst immer so ein Totschlagargument, ich glaube nicht. Aber insofern würde ich sagen, damit etwas Träger von Rechten sein kann, muss es vorher Träger und sozusagen Wahrnehmer von Verpflichtungen sein. Nur wenn jemand Pflichten wahrnehmen kann, das war ja meine These, ist er nicht damit automatisch auch Träger von Rechten, sondern dann wird ein neues Spiel gemacht. Dann führen wir Rechte und Pflichten ein, ich glaube, kommt eine andere Dimension herein. Man kann das schwächer sehen, man kann sagen, wieso, Rechte und Pflichten sind auf einer Ebene und wir lassen zu, dass es manchmal Pflichten gibt, denen keine Rechte korrespondieren. Nicht? Aber wenn ich Rechte habe, habe ich immer korrespondierende Verpflichtungen und dann habe ich es wechselseitig und so weiter. Aber ich glaube, dann haben wir nur schwache moralische, und ich glaube, was wir dann haben, sind moralische Ansprüche. Und ich würde sagen, es macht einen Unterschied, also in unserem Sprachspiel auch. Wenn ich sage, ich habe den moralisch begründeten Anspruch, dass du das tun musst, oder wenn ich sage, ich habe das Recht, dass du das tun musst. Mit Recht kommt eine stärkere, sozusagen, Möglichkeit der Erzwingung, würde ich sagen, der korrespondierenden Pflicht herein. Und der Rechtsträger sieht sich auch an. Er sagt, es liegt an mir, weil ich Träger des Rechts bin, dass du die Pflicht hast. Und es liegt nicht an den 10 Geboten oder am kategorischen Imperativ, dass du diese Pflichten hast. Das ist ein Unterschied. Also ich glaube, es kommen Möglichkeiten von Selbstachtung, von Selbstbewusstsein herein, die ich als Träger des Rechts habe. Das sind sozusagen Stärkungen unseres Freiheitsbewusstseins und das ist sozusagen in einer Moralphilosophie, wo es nur Pflichten gibt, anders. Und die Menschenrechte leben sozusagen davon. Die leben nicht, das sind nicht so Pflichten. Versessene Konstruktion.
Roman, ich würde gerne an einem anderen Punkt einhaken. Sie haben vorhin sozusagen die Situation geschildert, dass Menschenrechte oder Grundrechte häufig oder typischerweise im Zusammenhang mit einem neu gebildeten Staat eingeführt, errichtet werden und haben daraus den Schluss gezogen, da schwingt ein Misstrauen gegen den gerade errichteten Staat mit, weil man ja Menschenrechte oder Grundrechte sind typischerweise Abwehrrechte, sich sozusagen etwas nimmt, um von dem Staat in gewissen Bereichen unbehelligt zu bleiben. Die Interpretation fand ich interessant, hat mich überrascht. Ich habe Ihnen dann kurz danach nicht zugehört, weil ich über diese Aussage nachdenken musste. Ja. Und das hat jetzt meine Frage an Sie. Ich interpretiere das anders und wollte das dann mal in Diskussion stellen. Dient die gleichzeitige Errichtung eines Staates, einer neuen Staatsform mit der Errichtung von Grundrechten und Abwehrrechten nicht der Sicherung des Staates, den ich gerade errichte, von dem ich ja glaube, dass er funktioniert, bei gleichzeitiger Möglichkeit, diesen Staat zu entwickeln, indem ich nämlich nur Abwehrrechte habe und in dem von ihm beschriebenen politischen Diskurs auch durchaus diese Rechte an Wandel unternehmen. Also ich sehe diese Staaten als Misstrauen.
Ja, das ist richtig. Wenn Sie mal in die Geschichte gucken und Hobbes und Locke vergleichen. Also Hobbes, kann man sagen, hat sicherlich als erster sozusagen die innere Logik eines modernen Staates entwickelt. Da haben aber die Bürger kein Widerstandsrecht gegen den Staat und müssen ihm sozusagen, also sie sind eigentlich auch nicht Bürger, sondern sind nur noch Untertan. Nicht? Also wenn das ein wohlwollender sozusagen Leviathan ist, dann geht es ihnen gut. Wenn er aber, was weiß ich, in die eigene Tasche wirtschaftet oder nur ein bisschen wohlwollend und sonntags ja, aber werktags nicht und so, dann sind sie irgendwie angeschissen. Entschuldigung. Und was machen Sie jetzt? Nach Hobbes haben Sie keinen Widerstand. Bei Locke ist das anders. Nicht? Bei Hobbes, wenn Sie da Widerstand, dann bricht der Staat so auseinander, dann fallen Sie in den Naturzustand zurück. Nicht? Bei Locke ist das anders. Insofern glaube ich, ist Locke auch der Erste, der sozusagen eine Philosophie der Menschenrechte entwickelt hat. Da gibt es ein Widerstandsrecht. Man bleibt Bürger, wenn man sein Widerstandsrecht gegen die Staatsgewalt geltend macht, weil man das Recht auf Eigentum, auf Freiheit und auf Leben hat. Nicht? Und das ist interessant. Also das ist sozusagen da drin. Und ich glaube, dass das ein ganz grundlegendes Problem ist. Also es gibt zwei Schulen im Augenblick, wie das Verhältnis zwischen Menschenrechten und Demokratie, oder vielleicht mehrere, aber zwei, die jetzt besonders prägnant sind, wie das Verhältnis zwischen Menschenrechten und Demokratie zu sehen ist. Die liberale Auffassung der Menschenrechte sagt, die Menschenrechte gibt es, sind vorstaatliche Rechte. Die gibt es immer schon. Dann hat jede staatliche Gewalt und jeder staatliche Souverän hat die Aufgabe, sich unter das Diktat der Menschenrechte zu setzen, und die gibt es schon, naturrechtlich oder moralphilosophisch begründet und so weiter. Die andere Auffassung ist, die nenne ich republikanisch, also etwa Habermas. Der sagt, Menschenrechte und Volkssouveränität sind gleich ursprüngliche Prinzipien. Wenn die Bürger einen Staat gründen, dann verabreden sie, dass sie vergleichen sich diese Rechte, deren Wahrnehmung dann als politische Rechte den Staat hervorbringt. Nicht? Und er sagt, es kann nicht sein, dass die Volkssouveränität sozusagen irgendeinem abstrakten Prinzip unterworfen ist. Dann ist nämlich das Prinzip, dass alles Recht positiviertes Recht ist, außer Kraft gesetzt. Und so ist, naturrechtlich gesehen, wird die Sache oft so verstanden. Wenn man das anders sieht, republikanisch, nicht, dann muss das auf einer Ebene stehen. Dann ist aber offen, ob der Souverän sich auch die richtigen Prinzipien aussucht, ob er den richtigen Katalog der Grundrechte macht. Weil das ist ihm ja freigestellt. Die Bundesrepublik hat nicht den ganzen Katalog, allgemeinen Katalog der Menschenrechte übernommen. Es gibt keine sozialen Rechte, es gibt keine. Die bayerische Verfassung hatte mal, dass jeder Bayer das Recht auf Wohnung hatte. Das bayerische Landesverfassungsgericht schnell gesagt, stopp mal, das ist kein subjektiv einklagbares Recht, sondern das ist ein allgemeines Prinzip, sozusagen, wenn das geht und zu der Wohnung gehört, da gab es einen interessanten Prozess, gehörte eine Glühbirne oder eine Kerze, wie muss die irgendwie beleuchtet sein, nicht? Und so, und hat jemand, ich habe ein subjektives Recht auf Wohnung, da gehört auch, dass ich eine Glühbirne habe. Und dann haben sie gesagt, nee, also das geht jetzt zu weit und so. Und dann haben sie gesagt, nee, das ist kein subjektiv einklagbares Recht, sondern eine Staatszielbestimmung. Oder das Recht auf Arbeit, was in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte drin ist, kein subjektiv einklagbares Recht. Ne? Also das heißt, unser Souverän hat entschieden, ich würde sagen nach traditioneller Auffassung, dass unter Menschenrechten eigentlich nur, das habe ich vorhin weggelassen, die Klasse der liberalen Abwehrrechte gehört. Nicht? Dazu gehören dann, also man kann sagen, inhaltlich kann man die Menschenrechte in drei oder vier Klassen einteilen. Man kann sagen, es gibt liberale Abwehrrechte, also das Recht auf Meinungsfreiheit, auf Bewegungsfreiheit und so weiter. Es gibt das Recht auf Leben, was manchmal zu den Freiheitsrechten gezählt wird, dass man nicht willkürlich getötet wird und so weiter. Damit verbunden sind traditionellerweise, hat man gedacht, immer nur negative Pflichten. Der Staat muss es unterlassen, mich zu foltern, der Staat muss es unterlassen, meine Meinungsäußerung zu verhindern, er muss es unterlassen, mich an der Versammlung mit anderen zu hindern und so weiter. Nicht? Also negative Rechte, so hieß das dann, den negative Pflichten, also Unterlassungspflichten korrespondieren, hatten den großen Vorteil, dass sie nichts kosten. Weil nichts tun kostet nichts. Also normalerweise, die Folgen kann natürlich nicht, aber normalerweise kostet nicht. Und da gibt es jetzt eine gute Kritik, Henry Hsu, ein Amerikaner, hat das, finde ich, sehr überzeugend gezeigt, dass auch diese klassisch liberale Auffassung von Menschenrechten als liberale Abwehrrechte, den Unterlassungspflichten, dass das nicht stimmt, dass mit diesen Rechten auch Schutzpflichten verbunden sind und Hilfspflichten. Also wenn ich das Recht habe, nicht willkürlich verhaftet zu werden und misshandelt zu werden, gefoltert zu werden, dann hat der Staat auch die Pflicht, nicht bloß das zu unterlassen, sondern wenn mir das trotzdem passiert, mir zu helfen und mich davor zu schützen, dass mir das passiert. Zum Beispiel muss Polizei und Krankenhäuser unterhalten und das kostet was. Nicht? Also die gegenwärtige Auffassung ist, dass mit allen Menschenrechten immer wenigstens diese drei Arten von Pflichten, das habe ich auch zu Anfang mal gesagt, verbunden ist. Also, steht das da? Dann müsste es hier sein. Ja, also Unterlassungspflichten, Hilfspflichten und Schutzpflichten. Also diese drei Arten. Nicht? Bei allen Menschenrechten. Und das ist ganz wichtig, das ist jetzt auch, jetzt wird das kribbelig mit den Menschenrechten. Das Menschenrecht auf Leben, und Adressat der Verpflichtung, das sollte ich auch noch sagen, sind meines Erachtens die Staaten, und zwar erst der jeweilige Staat, dann, wenn er seine Verpflichtung nicht erfüllt, alle Staaten, und dann erst über Drittwirkung sind die Staaten verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Menschen untereinander die Menschenrechte nicht verletzen. Also wenn ich meinen Nachbarn erschlage, weil der besoffen ist und so rumkotzt und mich ärgert, nicht? Dann ist das irgendwie Totschlag oder Mord, wenn aus niederer Absicht und so weiter, aber keine Menschenrechtsverletzung. Wenn der Staat nichts dagegen tut, weil ich meinen Nachbarn aus rassistischen Gründen schlage oder ermorde, dann begeht der Staat eine Menschenrechtsverletzung. Also Menschenrechte sind nicht für alles Gute in der Welt zuständig. Sie sind einem bestimmten Bereich und Adressat der Verpflichtung sind sozusagen die Staaten. Erst der jeweilige Staat, dann die anderen Staaten. Und dann darüber natürlich, und dann erst alle Menschen. Also diese deutsche Konstruktion der Drittwirkung hat sich jetzt allgemein durchgesetzt. Aber das bedeutet, das Adressat von Menschenrechten, von Verpflichtungen, die sich aus Menschen ergeben, nicht die Menschen untereinander sind. Das ist in der moralischen Perspektive, wird das oft so gesehen. Verstehen Sie, wenn Sie moralische Rechte und Pflichten haben, wer ist Adressat? Natürlich nicht die Ameise, sondern die anderen Menschen. Nicht? Das ist klar. Deswegen ist das ein ganz anderes sozusagen Spiel. Also, habe ich auf Ihre Frage geantwortet?
Mit dem Anfang, mit dem Guten oder Schlechten, den wir taten, auf jeden Fall. Dementsprechend interpretiere ich das Misstrauen weniger gegen den Staat, sondern gegen die Person, die den Staat aufstellt.
Nein. Also, die Bürger, wenn sie sozusagen einen Staat gründen, der die Menschenrechte achten soll, dann gründen sie einen Staat, wo die politische Gewalt prinzipiell beschränkt ist. Also mit dieser Formulierung, der Staat ist für den Menschen da, nicht umgekehrt. Diese Formulierung sollte ja mal den Begriff der Menschenwürde ersetzen. Nicht? Im Verfassungsrat wurde das diskutiert und dann ist gesagt, der ist zu lang und so. Das war irgendwie ein Satz von Einstein, glaube ich, und den haben sie nicht drin gehabt, sondern haben gesagt, Schutz der Menschen. Aber das ist die Idee. Und das heißt, die staatliche Gewalt wird auch als die größte Gefährdung der Menschenrechte gesehen. Ist sie auch faktisch. Also was im Dritten Reich passiert? Der größte Verletzer der Menschenrechte war die Instanz, die eigentlich die Rechte der Bürger schützen sollte. Nicht? Und aus diesem Misstrauen daraus. Und ich finde eben interessant, die hätten doch auch sagen können, wir gründen den Staat von Virginia. Das ist ganz toll und wir sagen, wie die Rechte verteilt werden und so, aber sie haben das so formuliert, dass diese Gewalt, nicht, also alle Gewalt ist nicht legitim, sofern sie nicht diese sozusagen Ausgang vom Volk und die Beachtung der einzelnen Rechte des einzelnen Bürgers hat. Und das meine ich, das ist sozusagen, das ist interessant. Das finden Sie, wie gesagt, im Nationalsozialismus dann nicht mehr. Nicht? Da wird staatliche Gewaltausübung an was anderes gebunden und nicht mehr daran.
Ja, bitteschön. Sie haben unter anderem auch darauf hingewiesen, auf das Problem der Überlastung der Menschenrechte durch den Anspruch auf Universalität. Da würde mich Ihre Meinung interessieren, wie soll man damit umgehen? Welchen Ausweg gibt es aus diesem Dilemma? Wir können doch nicht auf Menschenrechte verzichten.
Ja.
Ja.
Also, da würde ich sagen, das ist jetzt der Vorteil dieses dreidimensionalen Ansatzes. Wenn Sie Bücher über Armutsbekämpfung, globale Armutsbekämpfung lesen, die nur Moralphilosophen geschrieben haben, etwa Peter Singer, australischer, sehr angesehener, auch ein bisschen umstrittener, der sagt, ich habe moralisch gesehen Hilfspflichten gegenüber Menschen, die in Not sind. Also sie gehen an einem Teich vorbei, ist immer sein Beispiel, da ist ein Mädchen reingefallen, das droht zu ertrinken. Sie sind verpflichtet, das Mädchen zu retten, auch wenn sie gerade einen neuen Anzug haben und so weiter. Nicht? Wenn sie nicht schwimmen können und befürchten müssen, dass sie selber untergehen, dann nicht. Also Hilfspflichten sind immer ein bisschen bedingte Pflichten, ist bei Kant auch so, aber es sind klare Pflichten. Wenn 25 Menschen drumherum stehen, und das eine Mädchen ertrinkt, dann sind alle 25 verpflichtet, und zwar wahrscheinlich derjenige, der sozusagen ausgebildeter Rettungsschwimmer ist, am meisten, aber alle anderen auch. Also man kann sich da nicht rausnehmen. Und dann sagt er, ändert sich irgendwas, wenn ohne mein Verschulden sozusagen ein Mädchen in Bangladesch am Hunger droht zu sterben? Nein. Warum soll Entfernung moralisch gesehen ein Grund sein, Verpflichtungen weniger stark zu empfinden? Nicht? Wie gesagt, schwierig. Da kommt heraus, dass wir alle verpflichtet, und ich finde, also das ist wirklich, glaube ich, ziemlich solide, moralphilosophisch argumentiert, wir sind eigentlich alle verpflichtet, so weit von unserem Einkommen abzugeben, dass Menschen, die woanders auch unverschuldet an Hunger drohen zu sterben, also Armut und so weiter, dass denen da geholfen wird. Und dann überschlägt er das so und kommt auf 20-25% des Einkommens. Nicht? Mein Kollege Walter Pfannkuchen hat auch sowas geschrieben, also die Moralphilosophen sind da ziemlich strikte. Nicht? Eigentlich muss man so viel abgeben, dass man gleich balanciert und so. Nicht? Also, irgendwie scheint es aber nicht besonders plausibel. Also, ich will sagen, wieso? Nicht? Und erstmal würde ich sagen, kann das recht, wenn wir jetzt, also da kommt noch hinzu, die Moralphilosophen sagen oft, dass diese Pflicht eigentlich keine Pflicht ist, sondern ein freiwilliges Gutes tun. Benevolentia, das ist so die Tradition. Wir helfen anderen, weil ich ein netter Mensch bin, wir machen irgendwie nicht, Charity-Veranstaltung und dann geben wir ihnen was und brüsten uns noch damit, aber wir tun ja was Gutes in der Welt, aber verpflichtet sind wir nicht. Was ändert sich, wenn wir sagen, wir sind verpflichtet, denen zu helfen, weil die das Recht haben auf Leben, und zu dem Recht auf Leben gehört auch eine Pflicht, die sich an den jeweiligen Staat jetzt wendet, dafür zu sorgen, dass die Bürger in diesem Land nicht an Hunger sterben. Nicht? Dann haben wir ganz andere Adressaten. Ich glaube, dass wenn wir das so sehen, wir viel besser mit diesem Überlastungseffekt umgehen können. Dann können wir auch viel besser uns Strategien überlegen, wie wir den Menschen helfen können, weil die Armutsbekämpfung ist gerade nicht, glaube ich, also die Armutsbekämpfung führt nicht dazu, dass wir jetzt verpflichtet sind, Reis oder Kuchen oder Brot, also was hat die französische Königin hat gesagt, wenn sie kein Brot haben, dann sollen sie doch Kuchen essen, nicht? Also, nicht? Also, dass wir ihnen einfach was zu essen geben. Das ist nicht die Richtung, sondern wir müssen die Gründe für die Armut beheben, und Amartya Sen hat ein wunderbares Buch und Studien darüber gemacht, die beste Strategie ist Demokratisierung. Weil die Staaten, die selber demokratische Strukturen haben, sorgen von selbst dazu, dass es solche Hungersnöte nicht gibt. Und das ist historisch, also das spricht vieles dafür. Und das heißt, da kommen jetzt plötzlich nicht Hilfspflichten heraus, sondern politische Strategien und so weiter. Aber es gibt eine ganze Reihe von Sachen, wo ich glaube, dass man Armutsbekämpfung, wenn man von der Verrechtlichung, von der rechtlichen Situation ausgeht, das viel besser handeln kann. Und dann kann man auch politisch entscheiden, wie weit die Pflicht geht und was man machen muss. Nicht? Aber verstehen Sie, wenn Sie das alles nur unter dem moralischen Blick vor sind, dann sind wir ziemlich, dann dürfen wir gar nicht hier sitzen. Nicht? Das geht eigentlich nicht.
Nicht? Nachher nicht mehr essen gehen.
Nein, ja, oder nur so was Kleines und so. Und ich meine, da ist was dran. Und ich glaube, also das ist jetzt kein Trick, damit wir sozusagen draußen vor sind. Aber wir müssen doch solche Sachen auch in einer rational vernünftigen Weise regeln können. Und das heißt natürlich, dass die Bundesrepublik, wenn sie sich völkerrechtlich verpflichtet, 0,7% des Bruttosozialproduktes für Entwicklungshilfe zu geben, das haben wir seit 10 Jahren, dass sie das auch macht. Das machen wir nicht. Wir geben im Augenblick 0,35%. Nicht? Und die Millenniumsvereinbarung war, wir wollen die Armut in der Welt halbieren, haben wir auch nicht geschafft. Nicht? Also das heißt, wir haben uns politisch verpflichtet, in Rechtsdokumenten, nicht? Also jetzt, aber wie immer bei solchen Sachen sind die Möglichkeiten, das dann auch durchzusetzen und zu erzwingen, abhängig von also der Öffentlichkeit und Ähnlichem. Aber immerhin, also ich wollte sagen, also dann kann man sehen, dass man solche Sachen dann handeln kann. Daraus ergibt sich auch, dass wir, das können wir natürlich sagen, dass wir moralisch gesehen verpflichtet sind, Organisationen zu schaffen, die das machen können. Weil jeder Einzelne von uns ist hoffnungslos überlastet, wenn er für den ganzen Hunger in der Welt sich irgendwie engagieren soll. Und wenn wir das über Medien machen, Wir können sozusagen zwei, drei Ereignisse herausheben, Aufmerksamkeit erzeugen, aber nicht alles.
Ich hätte noch eine Nachfrage zu dem kritischen Verständnis der Menschenrechte. Sie sagten, dass in China jetzt in der Verfassung steht, dass sich China aber das Vorbild, das sozusagen auf der Grundlage der eigenen Souveränität umzusetzen, in die Praxis umzusetzen. Wie ist das denn zu begründen? Ist das ein selektives Verständnis der Menschenrechte? Also ich vermute ja Menschenrechte, da meint man die Menschenrechte in der UN-Charta. Ist das da ein selektives Verständnis oder eine andere Interpretation? Oder ist das ein anderes Verfassungsverständnis der Gestalt, dass die Verfassung dort keine subjektiven Rechte verleiht? Anders als
ja, das ist ein ganz interessanter Punkt. Also ich war jetzt dreimal in China und ich arbeite ein bisschen dazu. Ich kann aber leider kein Chinesisch. Aber da gibt es ganz viele Punkte. Zum Beispiel, erstmal den Ausdruck Recht gab es bis vor 100 Jahren im Chinesischen so nicht. Ähnlich wie im Japanischen. Den haben sie als neuen Kunstausdruck eingeführt, in Japan sowohl wie in China um 1870, 80, in Japan Meiji, und in China, da wo die Chinesen gegen die Kolonisierung gekämpft haben. Und dann haben sie den Ausdruck Recht eingeführt. Im Chinesischen weiß ich nicht genau, wie der Ausdruck, aber so ähnlich wie im Japanischen Minri, das heißt eigentlich Macht. Und eigentlich wörtlich sagt ein Japaner, ich habe ein Recht auf das und das, ich habe die Macht, das und das. Und würden sagen, das ist aber ein feiner Unterschied. Ob ich die Macht habe, dich vom Betreten meines Garten zu verhindern oder ob ich das Recht habe, dich am Betreten meines Gartens zu hindern. Nicht? Das ist ein feiner Unterschied. Also dieses Moment, natürlich, Rechte sind immer auch Mittel, Instrumente gewesen, um Macht durchzusetzen, das ist klar. Nicht? Und nun gibt es aber die Legisten in China, die gesagt haben, der Kaiser, das ist auch interessant, ist in China nicht, wie im Absolutismus, die höchste Macht, sondern ist den Regeln des Himmels, also einer irgendwie Sittlichkeit, die auch die Würde des Edlen berücksichtigen muss, unterworfen. Aber was sie nicht haben, ist diesen Begriff von Subjektivität, der unserem modernen Begriff von Träger des Rechts unterlegt ist. Das darf uns auch nicht wundern, weil bei uns hat das auch. Die Griechen kennen nicht den modernen Subjektbegriff. Die griechische Ethik sagt eher, was muss man tun? Sie fragt nicht, was muss ich tun als Einzelner? Sondern was muss man tun? Was ist sozusagen Konvention? Nicht? Und im Mittelalter wird das auch eingeführt, aber eigentlich nur so, dass ich oder dass alle Menschen gleich sind vor Gott und sie müssen das tun, was sozusagen vor Gott, sie müssen ihre Pflichten erfüllen. Also die These, die Sie häufig hören von katholischer Seite, aber auch evangelischer Seite, dass der Begriff der Menschenwürde christlichen Ursprungs ist, weil ihm ausgedrückt, dass alle Menschen Gottes Ebenbild sind, von Gott sozusagen als sein Ebenbild geschaffen sind und deswegen einen absoluten Wert haben und deswegen müssen sie berücksichtigt werden. Die hat bei Thomas und woanders, wo das auftaucht, überhaupt keine Auswirkungen für den sozialen und rechtlichen Umgang der Menschen miteinander. Sondern heißt nur, dass man auch die Pflichten Gott gegenüber erfüllen muss. Aber nachdem das mal gedacht worden ist, nicht? Ist das gewissermaßen in den Köpfen gewesen, also wie begründet man das? Und dann entwickelt sich ein Prozess, in dem gesagt wird, diese Position kann ich jetzt keinem anderen verwehren. Auch der Bauer, auch der Leibeigene hat eigentlich, ist ja doch auch ein Abbild Gottes und hat das und christlich gesehen, alle sind vor dem Tod gleich, nicht? Also es gab dann Erfahrungen und dann hat man das sozusagen zusammengezogen und dann hat sich mehr und mehr durchgesetzt und eigentlich erst im beginnenden, also in der Renaissance, Pico della Mirandola und dann im ausgehenden Naturrecht und Neuzeit, wird dann gesagt, alle Menschen haben diese gleichen. Und die Naturrechtler, Hobbes, Locke und Rousseau, beginnen damit, dass sie sagen, jeder Mensch hat von Natur aus das gleiche Recht auf Selbsterhaltung. Und dann haben wir so einen Referenzpunkt. Das ist aber noch nicht die Art von Subjektivierung, die wir jetzt kennen und die die Chinesen kennen. Also das heißt, wir sehen in unserer eigenen Geschichte einen ganz komplizierten Prozess, der sozusagen dieses, was ich ja mit individualistisches Prämisse zusammengebracht habe, das muss erst entwickelt werden. Nicht? Und das entwickelt sich jetzt in China und ich würde sagen, das ist jetzt seit 100 Jahren ein innerchinesischer Konflikt. Die streiten untereinander, wie sie sich zu verstehen. Traditionellerweise Ist das eine hierarchische Moral? Nicht? Und Harmonie ist der neue Begriff. Natürlich, die Kommunistische Partei zieht das jetzt nach vorne und sagt, die reden jetzt alle immer von Harmonie. Und Harmonie ist ein nicht egalitärer Begriff. Wenn Sie die gleichen Töne am Klavier anschlagen, gibt es keine Harmonie. Harmonie gibt es nur, wenn Sie verschiedene Töne anschlagen. Harmonie ist der Zusammenklang des Verschiedenen. Nicht? Eine Gesellschaft, die harmonisch ist, muss unterschiedlich, muss Differenz, ist hierarchisch, hat Unterschiede. Nicht? Die Menschenrechtsgesellschaft ist eine Gesellschaft von Gleichen, also zumindest denen sich ihre Rechte und ihre grundsätzlichen Wertungen gleich sind. Nicht? Deswegen ist Harmonie sozusagen der Konkurrenzbegriff. Damit versuchen die natürlich jetzt, das umzuinterpretieren. Nicht? Die geben jetzt eine chinesische Interpretation der Menschenrechte, so wie es eine arabische und eine afrikanische Interpretation gibt. Und ein Streitpunkt ist, wie verhalten sich die Rechte des einzelnen Individuums zu den Pflichten, die die Gemeinschaft verlangen kann. Und die chinesische Interpretation ist immer, Menschenrechte ja, aber mit unserer Tradition verstehen wir das so, dass erst die Pflichten der Gemeinschaft gegenüber erfüllt sind, dann kommen die individuellen Rechte. Aber weil das jetzt in der Verfassung steht, haben sie jetzt einen innerchinesischen Streit, wie man das geht. Und die Leute, die jetzt willkürlich enteignet werden, so würden wir sagen, wir sehen das nicht ein, das ist ja unser Eigentum. Sie haben jetzt vor 2 Jahren auch das Recht auf Eigentum in gewissen Hinsichten eingeführt. Und das kann mir nicht genommen werden, bloß weil die Gemeinschaft, die Gemeinde oder der Staat sagt, er braucht das. Nicht? Und jetzt haben sie diesen Streit und die streiten jetzt darum, wie sie sich als Rechtssubjekte sehen und verstehen wollen. Die Philosophen können da vorangehen, also mein Freund, den ich habe, sagt, Menschenrechte sind individuelle Rechte, das nimmt er mir schon ab, aber die anderen Sachen noch nicht so.
Also, kurz Moment, muss ich da so direkt machen, Sie haben sicher auch mitbekommen, natürlich den Streit um den Friedensnobelpreis und das Jahr wo, und da kam auf einmal dieser Konfuzius-Friedenspreis. Und da ist nun das Interessante, dass in der konfuzianischen Tradition selbst sehr viele universalistische Elemente angelegt sind. Also zum Beispiel Heiner Rötz aus Bochum hat versucht, den Konfuzius als Vertreter einer postkonventionellen Moral schon zu deuten. Ja, sodass also tatsächlich dieser Streit zwischen einer partikulären und einer universalistischen Auslegung innerchinesisch an den heiligsten Texten selbst ausgefochten werden kann und muss.
Ja, nein, aber das ist bei uns auch so. Also ich meine, wir kritisieren doch Kant wegen vieler absurder Sachen, die er da tut, seinem Rigorismus oder und also ich meine, das ist also wenn wir auf unsere eigene Geschichte sehen, dann haben wir doch auch nicht eine lineare Geschichte, eine dominierende Geschichtsentwicklung, die man so, sondern wir haben ganz viele unterschiedliche Aussagen, auch bei dem gleichen Autor. Sie finden bei Thomas von Aquin super Sachen und furchtbare Sachen, die wir gar nicht mehr akzeptieren würden. Nicht? Und man muss das zusammensehen. Ich meine, das ist der Punkt. Und bei den Chinesen ist ganz interessant, diese politisch gewollte Revitalisierung von Konfuzius, der unter Mao sozusagen vollkommen wegradiert. Das war ja sozusagen furchtbar. Nicht? Das ist jetzt, weil das Tugendethik ist. Und Tugendethik, das weiß man von allen Diktaturen, nicht? Sind immer ein wunderbares Mittel, die Leute, wenn man keine gleichen Rechte hat, durch Appelle sozusagen bei der Stange zu halten. Nicht? Und das wird jetzt gemacht. Auf der anderen Seite machen die Chinesen, weil sie merken, das ist so groß, wir brauchen modernes Recht, weil das Recht, also als ich da war, kriegte man Aufgaben. Die haben gesagt, was sagst du dazu von Seiten der Menschenrechte aus? Der Leiter der Antikorruptionsbehörde ist selber korrupt. Nicht? Das ist für die Zentrale ein großes Problem. Soll sie jetzt ein Antikorruptionsbehördensystem noch aufbauen, dessen Leiter dann wieder korrupt ist? Das funktioniert ja nicht. Nicht? Also das heißt, mit den traditionellen Mitteln können wir das nicht regeln. Sie können es aber regeln mitten des modernen Rechts, weil das dezentral kontrollierbar ist. Wenn die Beteiligten im Recht ihre Rechte auch wahrnehmen können. Nicht? Wenn alle nur Befehlsempfänger sind, geht das nicht. Aber wenn alle sozusagen subjektive Träger von Rechten sind, dann kontrolliert das System des Rechts sich gewissermaßen auch von unten. Das war unsere Antwort darauf.
Es gibt jetzt noch 2 Wortmeldungen. Ich würde vorschlagen, dann auch die Liste zu schließen, um die Geduld von Herrn Lohmann nicht überzustrapazieren. Das wären Sie und dann Herr Kommissar da hinten.
Ja, Sie haben vom Staat als dem Adressaten der Menschenrechte gesprochen, aber es gibt ja inzwischen sehr viele Nichtstaatlichen Akteuren, die Menschenrechte aufgehoben, Taliban in Afghanistan oder die Drogenmafia und Paramilitärs in Kolumbien zum Beispiel. In Kolumbien sind jetzt 10.000 Menschenrechtsverteidiger und Verteidigerinnen unter Polizeischutz gestellt worden. Und die Frage, müssen sich ja Menschenrechte nicht auch an nichtstaatliche Akteure richten?
Ja, würde ich sagen. Das ist philosophisch gesehen ein strittiges Problem, weil also nach dieser Philosophie der Menschenrechte würde ich sagen, sind sie bei den Menschenrechten immer als Adressat und als Autor angesprochen. Und wenn alle Einzelnen sind, nicht, die internationalen Unternehmen sind, wenn man jetzt sagt, sie sollen den Menschenrechten gegenüber verpflichtet sein. Sie sind aber nicht Autoren dieser internationalen Verträge. Oder vielleicht doch. Nicht? Also wenn Sie jetzt angucken, welche Macht Sie haben und wie solche internationalen Verträge entstehen. Nicht bloß bei unserem Entwicklungsminister, der ein Anwaltsbüro gebeten hat, einen internationalen Vertrag zu entwerfen, nicht? Verstehen Sie? Also es macht Sinn, sich das zu überlegen. Sollen die nicht sowohl Adressaten der menschenrechtlichen Verpflichtungen sein? Und darüber wird jetzt gestritten. Es gibt Softlaw-Konstruktionen, Global Compact, von Kofi Annan damals gegründet. Da verpflichten sich internationale Unternehmen, in Deutschland Siemens, Mercedes und so weiter, Deutsche Bank und so, freiwillig bestimmte Menschenrechte zu achten, aber nicht alle. Und das freiwillig ist dem besonders wichtig, weil sie wollen und sie versuchen damit schon gültiges Recht außer Kraft zu setzen. Das gültige Recht geht so, dass diese internationalen Unternehmen dem jeweiligen Staat gegenüber verpflichtet sind und der muss versuchen, dass wenn Siemens oder Esso in Nigeria tätig ist, dass sie auch die Menschenrechte beachten. Wenn sie es nicht machen, müsste Nigeria sie sozusagen heranziehen. Nigeria ist korrupt. Gerade durch die sozusagen Finanzierung, die sie von Esso bekommen für das Öl. Also passiert das nicht. Gravierende Menschenrechtsverletzung. Der Verletzer ist das internationale Unternehmen und es kann gewissermaßen nicht vor Gericht gestellt werden, weil das Rechtssystem da nicht richtig funktioniert. Außerdem sind die internationalen Mechanismen der Kontrolle von Menschenrechtsverletzungen oft minimalst. Und der Menschenrechtsrat in Genf, worüber man noch nicht so genau sagen kann, ob er nun wirklich eine Verbesserung ist, führt im Augenblick dazu, dass die größten Menschenrechtsverletzer Staaten sich reinwaschen, weil sie jetzt die entsprechenden Gesetze uminterpretieren. Und das Gleiche wird man auf dieser Ebene ebenfalls versuchen. Also ich bin dafür, dass man das, dass man die internationalen Unternehmen versucht, aber wie man das rechtlich, auch mit internationalem Recht, vernünftigerweise machen kann, ist irgendwie noch nicht gelöst. Nicht? Also Sie können, also wie gesagt, wir können internationale, also im Augenblick, es gibt ja, sagen wir, internationale Arbeitsorganisationen, da gibt es zum Beispiel Rechte, also Pflichten, Gesetze, die Kinderarbeit verbieten. Und eigentlich sind die Unternehmen rechtlich verpflichtet. Aber es gibt keine ordentliche Kontrolle, macht nichts. Ne? Jetzt verpflichten sich die Unternehmen selbst freiwillig. Aber mit freiwilligen Verpflichtungen ist das so eine Sache. Man kann sich überlegen, ob man sich wirklich selbst verpflichten kann. Nicht? Sie sagen in der Öffentlichkeit, dass sie das und das beachten wollen, zum Beispiel keine Kinderarbeit. Aber wenn sie es dann doch machen, was passiert dann? Welche Sanktionen passieren? Nicht? Und die sozusagen die Mechanismen der Kontrolle bei Global Compact sind außerordentlich vage. Sie sagen, sie stellen jedes Jahr ins Internet einen Bericht, wie sehr sie die Sachen sozusagen beachtet haben. Wenn dann nachgewiesen wird, dass Nike irgendwas nicht gemacht hat und NGOs das machen, dann sind sie pikiert und steigen zum Teil wieder aus. Und da, sie werden nicht rechtlich belangt. Nicht? Wenn es dann eine öffentliche Aktion gibt, boykottiert Nike, also oder zum Beispiel, wer hat diese Fußbälle gemacht? Kinderarbeit in Indien wurden die gemacht, dann boykottiert diese Fußballfirma. Das hat funktioniert, aber nur sozusagen in diesem Punkt, aber in anderen nicht. Und also, wie gesagt, am besten ist natürlich, man stärkt das Rechtssystem, nationale Rechtssystem. Bei internationalen Sachen ist es schwierig, also weil da ist ja klar. Also Sie müssen versuchen, die internationalen Unternehmen sozusagen unter Menschenrechtsregime zu kriegen, und zwar Rechtssysteme, nicht freiwillige Verpflichtung. Aber ich bin da nicht so backmasherisch. Also ich würde sagen, wenn die Global Compact machen und Corporate Identity und Responsibility oder wie immer das dann formuliert wird, dann ist das okay, wenn das in die richtige Richtung geht. Aber es ist falsch, wenn es rechtliche Kontrollen ersetzen soll. Wenn es sie ergänzen soll, okay. Aber es ist kein Argument, rechtliche Kontrollen nicht zu entwickeln und zu ersetzen. Aber das ist ein ganz schwieriges Problem. Ja. Aber wichtig, ja.
Bitte. Ich habe so eine Skepsis rausgehört, die Menschenrechte direkt von den Menschen wählen zu lassen oder bestimmen zu lassen. Ist das richtig? Das erledigt sich.
Nee, nicht das. Aber das ist schon schwierig. Woher kommen die Inhalte der Menschenrechte? Ich glaube, sie sind Verarbeitungen von historischen Erfahrungen, wo Menschen besonders sich verletzt sehen. Nicht? Und das heißt, also es gibt Kollegen, die sagen, ich kann als Moralphilosoph die Inhalte der einzelnen Menschenrechte irgendwie ableiten, deduzieren, entweder aus der Würde oder aus einem Katalog von grundlegenden Interessen und Fähigkeiten oder aus dem Freiheitsbegriff und so weiter. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube, so ist das auch historisch nicht passiert. Nicht? Rechte, die gewissermaßen den Status oder die Qualität von Menschenrechten hatten, sind historisch entstanden worden. Das Recht auf Religionsfreiheit war wichtig. In bestimmten historischen Kontexten. Und dann wurde es auch der Gedanke der subjektiven Rechte, dass es ein subjektiv einklagbares Recht ist, was mir nicht genommen werden kann. Nicht? Und was, also verstehen Sie, im Mittelalter sind Rechte verliehene Privilegien zur Herrschaftsstabilisierung. Sie wurden ungleich verteilt. Und jetzt sagt plötzlich jemand, nein, ich habe das Recht einfach, weil ich Mensch bin. Das ist, die hätten im Mittelalter gesagt, du spinnst. Was heißt, du bist Mensch? Nicht? Kenne ich gar nicht, weiß ich gar nicht, was das ist. Du bist Bauer, du bist das und das. Und selbst wenn einer das gesagt hat, dann heißt gut, dann gehen, sozusagen erfülle deine Pflichten gegenüber Gott. Damit waren nur Pflichten verbunden. Und das entscheidet sich jetzt. Und, aber in diesem Prozess, wenn wir nicht eine externe Instanz haben, die das ableiten kann, dann ist letztlich die Bestimmung der Menschenrechte und auch die ganze Konstruktion ein kulturelles Produkt und im Einzelnen ein Resultat von politischen Entscheidungsprozessen. Und das Einzige, was wir sagen können, ist, dass in diesem Prozess die politischen Menschenrechte respektiert werden müssen. Das ist ein wechselseitig sich sozusagen bestimmender Prozess.
Ich glaube, der Hauptteil der Frage sollte erst noch kommen, habe ich
verstanden? Ja. Wenn die Menschenrechte ja im Prinzip dadurch in der Hand der Staatsorgane liegen, irgendwelche Verfassungsgerichte sind, die erschaffen
werden, ja,
oder politisch demokratisch gewählte Regierungen, was auch immer, dann liegen sie ja in den Händen derer, vor denen sie uns schützen sollen.
Ja.
Im Prinzip, das ist ja dann klar, dass da dass es mit denen dann nicht so weit her ist.
Ja.
Man sieht es ja auch immer wieder, wie die Menschenrechte jetzt auch eingeschrieben werden.
Nein.
Deswegen denke ich, wäre es doch viel sinnvoller, die direkt in die Hände der Menschen zu legen. Es wird, Sie haben zwar das Beispiel von den Minaretten und so gebracht, vielleicht wird dann auch das ein oder andere Menschenrecht, was wir jetzt darunter verstehen, irgendwie fallen. Aber es ist dann noch so, dass die Menschen direkt betroffen sind davon und dass sie immer wieder die Chance haben, diese dann sich direkt wiederum, wenn man sagt, die Menschen haben das, oder als Menschen dürfen sich immer ihre Menschenrechte, ihre Abwehrrechte gegen den Staat selbst bestimmen. Und anders, es gibt einen Spruch, glaube ich, der geht, wenn die Verfassung in den Herzen der Menschen gestorben ist, dann kann sie keine Verfassung mehr retten. Oder wenn die Menschenrechte gestorben sind, kann sie keine Verfassung mehr retten. Das sagt er dann, das ist im Prinzip egal, ob es jetzt eine Verfassung ist.
Ja. Ich würde ihm, also ich kann Ihnen da nur zustimmen. Das ist der Grund, warum ich dieses dreidimensionale Modell vorschlage. Nicht? Also Charles Bice, ein Amerikaner, hat jetzt ein viel diskutiertes Buch über Menschenrechte geschrieben. Der sagt, die Menschenrechte sind Resultat von Entscheidungen von Repräsentanten von Staaten. Nicht? Und dann haben wir genau das Problem, was machen wir, wenn die irgendwas anderes entscheiden, was gar nicht für die betreffenden Bürger wirklich vom Vorteil ist. Oder Rorty hat gesagt, also der sowieso nicht begründet, Menschenrechte sind einfach etwas, was nett, was attraktiv sein muss, man muss Geschichten erzählen und so weiter, aber es gibt keine wirklichen Begründungen dafür. Also es ist sozusagen das andere Modell. Nicht? Und wenn ich das Glück habe, in einer Gesellschaft zu leben, in der es eine liberale den Menschenrechten sozusagen entsprechende Kultur gibt, dann ist das okay. Aber die Frage ist, was ist, wenn ich das Pech habe, im Nationalsozialismus groß zu werden oder in Saudi-Arabien und so weiter? Da herrscht ein ganz anderer Geist und da gibt es die Menschenrechte eben nicht. Also insofern, wenn man das nur den Menschen überlässt, dann kriegen sie diesen verrechtlichen Prozess nicht hin. Weil wie sollen alle Menschen auf der Welt, 7 Milliarden, 8 Milliarden, das machen? Ich glaube, der Würdebegriff steht dafür, dass jeder Mensch Autor und Adressat der Gesetze ist und der Rechte ist, die er hat. Die sollen ihm nicht von woanders gnädigerweise sozusagen gegeben oder gewährt werden. Nicht? Aber das ist sozusagen eine Berufungsinstanz, in der man sich in diesen informellen Öffentlichkeiten, da kann man das vorbringen. Das ist eine sozusagen Instanz, mit der man falsche Institutionalisierung von Menschenrechten kritisieren kann. Man kann dafür kämpfen und dann das als Argument bringen. Aber unmittelbar, glaube ich, funktioniert das nicht. Insofern macht das schon Sinn, dass das über politische Repräsentanten läuft. Und so ist es auch 1948 entstanden. Es war keine sozusagen Volksversammlung da, die die Verfassung gewählt hat, nicht, sondern Repräsentanten. Und das ist aber jetzt der öffentlichen Kritik ausgesetzt. Und Maßstab für die Kritik wäre sozusagen dieser Punkt, es muss so verstanden werden können, rekonstruiert werden können, als wenn es von den einzelnen Menschen allen zusammen gemeinsam beschlossen worden wäre. Und das heißt aber auch, dass über die einzelnen Inhalte der Menschenrechte es keine dritte Instanz gibt. Also wir haben nicht ein anthropologisches Modell des Menschen, von dem wir das alles ableiten können. Sondern was reinkommt und was nicht, ist offen für historische Diskussionen. Also wie gesagt, zum Beispiel das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, das ist eine Gefährdung, die vor 50 Jahren noch gar nicht so zu sehen war. Jetzt glauben wir, dass das womöglicherweise eine viel gravierendere Gefährdung ist, also der Freiheit und der Selbstbestimmung des Einzelnen, und wir überlegen uns, wie soll das sozusagen rein und wer macht das? Und nicht, das wird im Augenblick diskutiert. Man kann sich noch andere Beispiele vorstellen.
Ja, vielen Dank, Herr Lohmann. Ihnen allen sehr herzlichen Dank für die lebhafte Diskussion. Einen kleinen Moment noch, es gibt nämlich hier eine Koblenzer Tradition, die ich auch bei Ihnen fortsetzen möchte, nämlich eine.
Ja, das ist wunderbar. Nur deswegen bin ich hierher gekommen. Ja, danke schön.